Wie schafft man es einerseits, interne Audits so zu inszenieren, dass sie freiwillig und gern genutzt werden und andererseits handlungsleitende Mindsets wie Werte und Haltungen, in Klammern Kulturmuster, sichtbar und besprechbar zu machen? Tom Rittel, mein heutiger Gesprächspartner, hat beides unter einen Hut gebracht und sich und sein Unternehmen dafür sogar in einem Quality Champion Award nominieren lassen. In diesem Gespräch erfährst du nicht nur, wie und warum er das gemacht hat, sondern auch, und ganz typisch für Tom, wann er dabei künstlich intelligente Unterstützung eingespannt hat. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode. Mein heutiger Gast kommt aus dem Qualitätsmanagement. Er ist jemand, der QM nicht nur mit der Normkeule unter die Menschheit bringt, sondern seinen eigenen Weg findet, hat einiges an Managementsystemen und Unternehmen kennengelernt, sehr große, aber auch kleinere. Und aktuell ist er in einem schnell wachsenden Tech-Unternehmen und hat dort die Qualität von Grund auf mit aufgebaut. Er denkt Audits so, dass die Menschen danach sagen, gerne wieder nächstes Jahr. Ja, wie er das macht, darüber sprechen wir gleich. Vorhang auf. Schön, dass du da bist, lieber Tom Rittel.
Ja, vielen Dank, Susanne, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut.
Ja, du bist ja ein Stück weit selbst schuld, weil du hast auf LinkedIn einen Beitrag gepostet, der mich einfach total neugierig gemacht hat. Und zwar hast du darin berichtet, dass du im Finalist bist, im Quality Champion Award im Österreichischen, mit einem Projekt, in dem es unter anderem um Qualität mit Herz, Quality with Heart geht und um Kulturwandel. Und Kulturwandel ist natürlich ein Stichwort, was mich total anspricht und was mich auch gleich neugierig macht. Und darüber wollte ich gerne mit dir sprechen und du hast dich darauf eingelassen. Wie schön. Und ich habe jetzt einige Fragen und freue mich einfach darüber, jetzt mehr zu hören. Vielleicht zu Beginn noch mal kurz so ein bisschen, damit wir einschätzen können, aus was für einer Rolle heraus du eigentlich dieses Projekt begleitet hast. Du bist ja in einem Unternehmen, das heißt Charge Cloud, und hast vorher auch schon einige andere Unternehmen begleitet, qualitätsmäßig. Unter anderem auch BASF, also auch große mit ganz vielen alten Strukturen. Und bei ChartCloud bist du aber, glaube ich, in eher so ein, wie soll man sagen, junges Unternehmen eingetreten, oder?
Genau, das ist richtig. Die ChartCloud feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Firmenbestehen. Und mein Qualitätswerdegang begann vor rund 12 Jahren jetzt fast, als Qualitätsprüfer in der chemischen Industrie. Dann habe ich mal einen Wechsel gemacht zum KMU, welches in der zweiten Generation familiengeführt wurde, und zwar in die Qualitätssicherung. Das heißt, dort haben wir strategisch Qualität in die neuen Produkte und Bauteile reingeplant und die Vorgaben für die Qualitätsprüfer gemacht. Ich habe immer einige Jahre dann in dieser neuen Rolle verbracht und gelernt, und ich hatte immer noch Lust auf Weiterlernen und Lust, meinen Wirkungsbereich zu erweitern. Ich bin dann aufmerksam geworden auf eine ausgeschriebene Stelle bei der Charge Cloud als Qualitäts- und Prozessmanager. Und ich habe mich beworben. Seitdem bin ich jetzt fast 3 Jahre dort angestellt.
3 Jahre? Okay, und du heißt ja auch nicht nur simpel Qualitätsmanager, du heißt Operational Excellence Manager. Das klingt ja schon mal auch irgendwie ziemlich interessant. Und dadurch, dass das so ein junges Unternehmen ist, vermute ich mal, dass die, was so Managementsystem und Qualitätsmanagement überhaupt diese Thematik angeht, da noch nicht so furchtbar viel vorgelegt war. Also du konntest so ein bisschen auf so eine jungfräuliche Wiese eintreten da und das Ganze dann auch so aus deinem Erfahrungsschatz heraus so gestalten, wie du das gerne wolltest. Ich gehe mal davon aus, dass darüber dann auch das Herz mit reingekommen ist in die Sache. Erzähl doch mal, wie du da angefangen hast und was da war und was vielleicht auch nicht.
Ja, genau. Also ich glaube, klassisch in der Qualitätskarriere kommt man irgendwann so an diesen Wendepunkt, wo man zwei Optionen hat. Entweder man tritt die Nachfolge eines Vorgängers an und beerbt ein bestehendes System. So, oder man hat die Chance und Gelegenheit, in einem neuen Unternehmen auf einer grünen Wiese zu starten. Und das war für mich vor 3 Jahren bei der Charge Cloud attraktiver und interessanter, weil ich wollte einfach mal ein Managementsystem auch von Grund auf neu aufbauen und besonders in diesem Unternehmenskulturumfeld, ja, wo viel sich gerade noch so am Finden und dann entwickeln ist. Vielleicht zu der Zeit noch zum Anfang. Das hilft vielleicht auch zu verstehen, warum oder wie ich damals vorgegangen bin. Ich bin damals angefangen als Mitarbeiter Nummer 117 und Stand jetzt haben wir in etwa rund 250 Mitarbeiter und sogar mittlerweile auch ein paar ausländische Vertriebsstandorte. Das bedeutet eben eine Hypergrowth-Phase, wo monatlich fast zwischen 5 bis 8 neue Mitarbeitenden eingestellt werden. Das klingt auf jeden Fall nach einem Erfolg und das ist es auch, aber so starkes Wachstum bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. Und genau das hatten wir. Die Strukturen sind schneller im Wandel, als wie wir schon neue Fundamente aufgebaut haben. Ja. Mhm. Qualität war kulturell schon vorhanden, da die Menschen innerhalb der Organisation ein gutes Grundbewusstsein dafür hatten, mit gutem Engagement einfach einen guten Job zu machen. So bin ich natürlich rangegangen und habe mich erstmal mit den Menschen beschäftigt, innerhalb der Organisation, um zu verstehen, wie die Organisation überhaupt denkt und fühlt an der Stelle, um darauf passend ein Managementsystem aufzubauen, was nicht nur auditfähig ist, sondern, was mir immer ganz wichtig ist, dass es entsprechend auch alltagstauglich wird. Ja, also der Fokus, ein Managementsystem so zu gestalten, dass die Menschen befähigen, statt Qualitätsmanagement zu verwalten.
Mhm. Was mich total neugierig gemacht hat in unserem Vorgespräch, war, dass du, als du angefangen hast, dich um das Managementsystem im Qualitätsmanagement zu kümmern, ja schon auf so Strukturen gestoßen bist, die zur Informationssicherheit aufgebaut waren. Und das war ja auch schon ein Managementsystem, was eingeführt war in Gänsefüßchen und was ja auch schon ein Stück weit einen Geschmack hinterlassen hat im Unternehmen, zu Managementsystemen und zu DIN ISO und zu Audit auch. Und ich glaube, dass das ja auch eine interessante Vorlage für dich war, weil du hattest ja schon andere Managementsysteme kennengelernt und hattest auch, weil du jahrelang die QM Youngsters begleitet hast, auch ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie so ein modernes, lebendiges Managementsystem aussehen soll. Wie war denn das für dich, als du da irgendwie gestartet hast und diese, wie soll ich sagen, Puzzleteile vorgefunden hast?
Ja, genau, es ist richtig. Ne? Die Charge Cloud als Softwareunternehmen, da war natürlich so die externe Erwartung an eine Software, haben sie den Nachweis an einer ISO 27001. Also das war auch sehr aus, die Kunden wollen das getrieben, also brauchen wir das Zertifikat. Und genauso wurde auch dieses Informationsmanagementsystem aufgebaut, hatte sich externe Unterstützung dann dabei gesucht und als ich später hinzugekommen bin und das vorgefunden habe, sah ich schon so, oh, da war einer der Beratenden dabei, der dann Managementsysteme nach Kapitelnorm auch aufgebaut hatte. Und so hatte ich die Dokumentation vorgefunden.
Oh je.
Und da dachte ich schon, uff, das geht doch deutlich anders und das versteht ja kein Mensch. Ne? Und das wollte ich einfach anders machen. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass die Leute bewusst sind, so, das passiert jetzt, weil wegen QM das sagt, sondern das passiert, weil das Sinn macht. Ja?
Mhm.
Also habe ich versucht, all diese Anforderungen einfach auf natürlichen Art und Weise, ja, in deren Prozesse und Alltage so langsam rein zu integrieren, ja.
Mit was für Fragen hast du das gemacht?
Ja, also zu dem Zeitpunkt hat das natürlich das Ganze gefördert, da schon bevor ich angefangen habe, gab es die Erwartungshaltung, Mensch, wir wollen Prozessmanagement ein bisschen strukturierter machen. Also man ist an einen Punkt der Dokumentation auch gekommen, wo das, was im Alltag geholfen hat, hat den Grad der neuen Strukturen und so nicht mehr so ganz abgefangen. Es wurde halt immer komplexer, ne? Mit immer mehr Bereichen und Abteilungen war es dann schwierig. Das heißt, wir hatten dann schon ein Software-Tool oder es wurde sich schon für ein Software-Tool entschieden und dann kam ich dazu. Und dann sagte ich, gut, dann müssen wir das ja anfangen, mit Leben zu füllen. Und zu dem Zeitpunkt hatte die Organisation auch noch viel in diesen OKR-Zyklen gearbeitet als Zielesystem.
Mhm.
Das heißt, wir haben dann diesen Aufbau und auch das System so bis zur Zertifizierungsreife bringen, als einfach Organisationsziel in den OKR-Zyklus mit etabliert. Und so hatten wir am Anfang auch die Bereitschaft, dass alle wirklich motiviert, eigenmächtig mitgemacht haben.
Hm. Also ihr habt es quasi als Veränderungsprojekt gestaltet und OKR ist ja ein wunderbares Tool, damit auch irgendwie zielgerichtet und ganz effektiv umzugehen, weil man immer wieder auch genau guckt, wo stehen wir gerade, wie messen wir das und was ist für uns das Signal, dass wir hier gerade auf einem guten Weg sind. Das ist doch schon mal klasse. Also ein richtig cooles Veränderungsprojekt, ein modernes. Du hast gesagt, du wolltest gerne das Ganze mit Leben füllen, mit dem Anspruch, dass es tatsächlich auch Sinn macht für die Leute. Also es sollte nicht so eine große Rolle spielen, dass das Ganze auch zertifizierungsfähig ist, sondern die sollten einfach erkennen, dass es irgendwie eine echte Hilfe im Alltag. Und wie hast du sie da reingekriegt? Also das ist ja auch immer schon die Frage. Weil das normale Argument ist, wir müssen diesen Prozess oder das, was wir hier tun, abbilden. Das steht so in der Norm. Und was war so dein Argument, die einzufangen und die einfach auch zum motivierten Mitarbeiten zu bringen?
Ja, also ich mag diese sogenannte ISO-Keule ja gar nicht.
Hm.
Die ist für mich ausrangiert, ja. Und die hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass das klassische QM, ich sag mal so ein bisschen, ein negatives Rollenbild hat, ja, was ich sehr schade finde. Und ich versuche ja auch in meiner Ehrenamtsarbeit mit den DGQ Youngstars seinerzeit oder auch im Regionalkreis an diesem Rollenbild halt zu rütteln und das mal zu entstauben und zu entschlacken. Und genauso habe ich das hier auch angegangen. Den Vorteil, den ich halt hatte, war, glaube ich, dann, dass erstmal diese junge Organisation, die waren auch sehr offen.
Mhm.
Die waren einfach sehr offen, wenn man mit denen auf Augenhöhe einfach ein Gespräch geführt hat und erklärt hat, welche Vorteile das mit sich bringt oder warum wir das Ganze machen.
Mhm.
Ja, dann war die Bereitschaft eigentlich permanent gegeben. Also es gab keine Phase, wo die Nichtbereitschaft da mitzuziehen gegeben war. Manchmal gab es Phasen, wo wir eher in der Rolle waren von, wir wollen gerne mitmachen, aber wir können gerade nicht, weil wir so viel selber zu tun haben im Alltag, dass wir das gerade nicht leisten können. Und jetzt kommen wir noch mit irgendwelchen internen Audits um die Ecke. Ja, wir verstehen schon, aber gerne später.
Ne? Du hast ja gesagt, es ist ein junges Unternehmen, was auch schnell gewachsen ist. Und ich finde es, gerade in so einem Stadium ist es ja einfach auch ein richtig cooler Nutzen, gerade weil wir so schnell wachsen, weil immer wieder ganz schnell Leute dazukommen, die Sachen, die wir schon gut können, einfach mal aufzuschreiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass du darüber die Leute auch ein Stück weit reingekriegt hast in die Projekte, nämlich einfach deutlich zu machen, das ist euer Wissen, das habt ihr euch hier erarbeitet, ihr habt jetzt tolle Routinen einfach auch für euch und die festzuhalten, damit wir sie nicht vergessen, damit wir sie den Neuen beibringen. Darum ging es mir gerade, weil das ist ja, wenn Unternehmen schnell wachsen, einfach auch eine Hilfe und eine Orientierung. Wie läuft das eigentlich bei uns? Ne?
Ja, also das Thema mit den Onboarding und gerade auch, weil wir so viel onboarden, das ist natürlich so ein Vorteilsargumentation, den auch externe Berater sehr häufig immer anwenden. Ich hatte den Eindruck, das war nicht die ausschlaggebende Argumentation innerhalb unserer Organisation, weil die Menschen da sehr viel aufwand, so, ja komm, wir zeigen denen das schon, ja, wir tauschen uns aus und wir bringen denen das bei. Wo aber mehr der Vorteil war, auch was das Thema Prozessorientierung gezogen hat, war in dem Ganzen, dadurch, dass diese Strukturen, also auch mit neuen Teams, neuen Bereichen, neuen Rollen, manchmal hatten wir ein Fundament gelegt und 3 Monate später gab es dieses Team nicht mehr in der Konstellation, sondern hatte jetzt eine ganz andere Verantwortlichkeit. Und da war es einfach ganz gut und so habe ich versucht, das immer auch erklärbar zu machen, dass es Sinn macht, wenn man in ein Gespräch ist über neue Rollen und wer macht was wie, wenn wir einfach mal den Status quo auf, wie auf einer Landkarte gezeichnet haben und dann können wir die Grenzen ja verschieben, wie das für die Organisation sinnvoll ist. Ja. Mhm. Ja, und ich glaube, das war eher so der Punkt, wo der Mehrwert intern gesehen wurde, weil das ist sehr, sehr viel, gerade durch dieses Wachstum, war sehr schwierig.
Weil sie immer nur am Röteln waren und überhaupt keine Zeit hatten, sich auch mal in Ruhe zu koordinieren sozusagen.
Genau.
Also gar nicht bewusst und gezielt und mal miteinander sprechen, ist das eigentlich sinnvoll, wie wir das machen. Und du hast ihnen quasi den Freiraum, die Zeit da eingeräumt, sich darüber auszutauschen. Du hast es visualisiert, dann konnte man das auch sehen. Und dann überlegen, ist das eigentlich gut so, wie wir das machen oder können wir das noch anders und ist es anders vielleicht sinnvoller? Jetzt verstehe ich. Guck mal, dann hast du richtig Organisationsentwicklung betrieben an der Stelle, ne?
Ja, kann man so sagen.
Oder du hast zumindest dabei begleitet. Toll. Ja, klasse. Gut, dann haben wir jetzt mal deinen Einstieg ein Stück weit eingekreist. Und jetzt habe ich dich ja aber angesprochen wegen diesem tollen Projekt, mit dem du da in Österreich auch so gepunktet hast. Magst du darüber mal kurz was erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, also ich bin über LinkedIn auch darauf aufmerksam geworden. Heißt, Quality Austria hatte auch diesen Quality Champion Award beworben und ich war neugierig und habe mich erstmal damit beschäftigt, was ist das, worum geht es da? Und ich fand das halt sehr spannend, dass eine solche Organisation es möglich macht, ja, die eigene Qualitätsarbeit entweder als Einzelperson, als Team oder sogar als Organisation vor einer fachkundigen Jury auf den Prüfstand stellen zu lassen und sich ein Feedback zu holen, du bist da auf einem guten Weg oder wir erkennen das einfach an. Und insbesondere dadurch, dass das für auch keinerlei Anmeldekosten oder so mit sich zog, dachte ich einfach mal, Mensch, ne, Versuch macht klug. Mhm. Ich probiere das einfach mal. Und es kam anscheinend sehr gut an. Also vom Ablauf her, man muss wirklich ein detailliertes Projekt schriftlich einreichen.
15 Seiten, ne?
Ja, 15 Seiten. Das bekommt eine objektive Bewertung, also bis zu maximal 100 Punkte. Und dann muss man sogar noch vor einer Fachjury, das waren bei mir mindestens 8 Menschen, auch noch in einer Präsentation kurz und knapp vorstellen und nochmal Rede und Antwort stehen. Ja, und das habe ich gemacht. Und jetzt kürzlich kam dann auch die Rückmeldung, dass ich einer der 3 Finalisten bin und nun eingeladen bin nach Salzburg für die offizielle Preisverleihung. Ich sage immer so ein bisschen, ich bin jetzt so Oscar nominiert.
Genau.
Und wir erfahren es dann in Salzburg, wer auch den Oscar bekommt. Aber ich freue mich sehr darüber, dass das so Anklang gefunden hat. Denn das Projekt, was ich eingereicht habe, das war jetzt auch nicht nur einfach, naja, wir haben jetzt drei Managementsysteme aufgebaut und das nach integrierten Managementsystemen Standard ausgerichtet, sondern ich wollte eigentlich die Qualitätskulturarbeit, die ich in den letzten Jahren bei der Charge Cloud betrieben habe, das ist in Summe eigentlich das Projekt.
Mhm. So. Okay, und da muss ich jetzt natürlich gleich nachfragen. Also wenn das Projekt über die Einführung eines Managementsystems, das von allen Seiten als nützlich erkannt ist und hilft, wenn das Unternehmen strukturiert wächst, hinausgeht, was ist denn dann das Besondere daran? Und was bedeutet für dich dann eigentlich auch Kultur? Kultur ist ja auch so ein bisschen schwammiger Begriff.
Ja, also das Projekt besteht aus mehreren Teilen. Managementsystemaufbau war mit Bestandteil davon, aber ich habe das Ganze in den letzten 2,5 Jahren immer weiter gedacht. Und Anfang 2025 hatten wir oder hatte die Organisation neue auch Unternehmenswerte entwickelt und erarbeitet. Und seinerzeit hatte ich mich dann einfach in meiner Rolle gefragt, wie kann ich denn auch oder wie kann das Managementsystem auch einen wirkungsvollen Impuls mit leisten, diese neuen Unternehmenswerte zu fördern.
Mhm.
Ja, und dann habe ich mich gefragt, gut, was für Werkzeuge habe ich denn so im Methodenkoffer? Und dann kam mir das interne Audit-Programm einfach gleich in den Sinn, um zu sagen, Mensch, warum nehmen wir nicht, wenn wir eh schon in den Gesprächen mit Menschen sind, ja, so, warum erweitern wir das nicht einfach um ein paar kulturelle Impulsfragen? Die haben keinerlei Wertung bekommen,
mhm.
aber dadurch hatten wir einmal das Audit-Programm auch deutlich erweitert. Zuvor hatte ich 13 interne Audits gemacht, ja. Und 2025 waren das dann 26, weil wir haben wirklich in allen Teams, die dann auch da so gewachsen sind, sind wir reingegangen, haben natürlich auch prozessorientierte Audit-Fragen und hatten natürlich im Hinterkopf immer Normabgleich, aber das bekommen die gar nicht so mit.
Mhm.
Und dann hatten wir eben halt diese kulturellen Fragen. Aber ich habe das Ganze dann noch ein bisschen weiterentwickelt und gesagt, ja, ich möchte auch das Thema Auditieren neu denken, weil ich habe mich gefragt, wir gehen sehr häufig als Auditoren in Bereiche rein, wir sprechen, wir stellen fest, ja, wir verkünden diese Feststellung und ja, ziehen uns dann wieder raus. Das war noch nie so mein Ansatz und das hatte ich immer im Laufe meiner Auditorenerfahrung auch als ganz schrecklich.
Hm, verstehe ich.
Ja. Das heißt, was habe ich gemacht? Zum einerseits sind wir eine relativ junge Organisation, nicht jung jetzt von Betriebsalter, sondern auch vom Altersdurchschnitt mit hier. Ich bin jetzt 35, gehöre ich mit zur älteren Altershälfte. Die sehr viele sind eben halt jetzt frisch von der Uni oder unter 30. Und dementsprechend habe ich mich einfach mal ein bisschen angepasst an die Organisation. Ich wollte ein bisschen noch mehr aus Auditberichten rausholen. Ich fand das so schade immer. Wir machen ein tolles Gespräch. Wir halten das in einem Bericht fest und die Maßnahmen oder Verbesserungspotenziale werden auch mitgenommen, übertragen. Aber dann ist das dokumentierte Papier auch schon schnell wieder vergessen, wird abgelegt und verstaubt. Und was ich gemacht hatte, ich wollte ein bisschen mehr mit Gamification arbeiten, also spielerisch die Leute motivieren, indem ich einen Quality Score entwickelt hatte, der auch sehr objektiv ist und der einfach das Audit-Ergebnis eines Audit-Gesprächs nochmal quantifiziert und somit messbar und vergleichbar macht. Nicht vergleichbar von Auditgespräch A und B, sondern Auditgespräch A 2025 mit Auditgespräch A 2026. Mhm. Die sollten einen Anreiz bekommen, zu sagen, Mensch, wir haben jetzt 80% Quality Score erreicht, das ist schon gut, aber im nächsten Jahr und mit den Verbesserungsempfehlungen, die aus dem Audit entstanden sind, da schaffen wir dann auch die 90 oder die 100%. Mhm. Ja? Also wir wollten die Motivation auf eine andere Art und Weise anregen mit dem Ganzen.
Da steckt schon so viel Wertvolles drin, dass ich das irgendwie nochmal kurz zusammenfassen muss. Mhm. Was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass du schon in dem Schritt ein Stückchen Kulturarbeit gemacht hast. Ja. Du hast nämlich festgestellt, dieses typische Auditieren, dieses Prüfen und Berichten und Abweichung hier und Maßnahmen da, das passt irgendwie nicht in dieses junge Unternehmen und zu diesen Menschen. Und deshalb hast du da schon ein Stück Arbeit gemacht im Sinne von, ich habe Kultur gewittert hier, nämlich, dass die darauf keine Lust haben und dass ich mich damit bei denen nur unbeliebt mache und mein Management-System auch. Und genau daraufhin hast du dann diese Gamification entwickelt, wo die einfach auch ganz schnell erkennen können, sind wir besser geworden, sind wir schlechter geworden und wie schaffen wir es da noch besser zu werden. Das finde ich schon mal total cool, weil das ist was, das steht so nicht explizit in der Norm, dass man das so machen kann. Dass man also tatsächlich Audits auch ans Unternehmen und seine Kultur anpassen kann. Finde ich schon mal wirklich auch bemerkenswert. Okay, und dann habe ich rausgehört, dass du das Audit nutzen wolltest, auch als Instrumentarium. Du hast am Anfang von Werten geredet. Werte sind ja ziemlich luftig, ne? Werte kann ich ja viele finden, machen viele Unternehmen auch und schreiben die dann in ihre Missionen und Visionen und das klingt dann immer ganz toll, aber keiner weiß, was sollen wir jetzt eigentlich damit anfangen. Und genau da bist du eingehakt und hast gesagt, die Audits wären doch eigentlich ein cooles Tool, das mal ein bisschen handfester zu machen, sodass man es auch merken und anfassen kann. Lass uns da mal weiter gucken. Wie genau hast du das gemacht, das in das Auditprogramm einzufädeln und in deine Audits?
Eigentlich, Susanne, ganz simpel. Wir haben zwei Leitfragen mitgenommen zu diesen Kultur und Werten, die einfach den auditierten Personen nochmal angeregt hat und wir waren neugierig zuzuhören, wie sie gemacht haben. Das eine war einfach, denen waren ja die neuen Unternehmenswerte bekannt und da muss man auch sagen, die Charge Cloud, ich habe ja schon viel gesehen, große Konzerne, KMU, aber die haben sich wirklich, wirklich sehr gut das erarbeitet und das war auch nicht so generischen Prosatext, sondern das waren schon schlank fünf klare Werte und dann auch mit Erklärungsverhaltensweisen, die diesen Wert dann auch nochmal verständlich macht, wie die Organisation eben halt das interpretiert. Und genauso habe ich das dann auch ins Audit-Programm mit aufgenommen, indem ich dann gefragt habe, hier diese Unternehmenswerte, wie finden wir die in euren täglichen Doing wieder, ne? In euren täglichen Ablaufen, Prozessen, wie auch immer. Und dann haben wir halt zugehört und bei der Charge Cloud ist auch sehr besonders, wir haben einen Wert, der beschreibt, dass wir in der Organisation auch mit Freunde miteinander gemeinsam arbeiten. Let's Spark Joy Together heißt der. Und
sag das nochmal bitte.
Ja, Let's Spark Joy Together. Mhm. Also Freude gemeinsam ausstrahlen, ne? Gemeinsam Spaß an Doing haben, miteinander in einem positiven Arbeitsumfeld zu schaffen. Das ist sehr spannend. So, die meisten Unternehmenswerte sind ja sonst so generisch von, ja, wir tun Gutes für unsere Kunden und darauf schwören wir. Aber
ist auch immer die Frage, was ist jetzt genau der Hintergrund? Was ist die Überschrift dieser Werte? Es gab ja auch aus der agilen und New Work-Szene so diesen Purpose-Begriff. Ne? Das ist so unser Purpose. Das macht uns besonders, könnte man das vielleicht dann übersetzen. Was war denn eure Überschrift? Passt das da auch bei euch? Also was macht uns besonders? Wie wollen wir sein? Wie wollen wir auch zusammenarbeiten?
Das passt schon sehr gut. Ich finde, die 5 Unternehmenswerte, die bei der Charge Cloud entwickelt sind, die repräsentieren die DNA der Organisation und deren Werteverständnis. Also die geben Orientierung. Ja, und das war sehr spannend, einfach mitzunehmen. Und wir haben auch diese Ergebnisse ja den People und Culture Team auch wieder zugänglich gemacht. Das heißt, sie hatten dadurch auch nochmal einfach für sich einen neutralen Blick aus einer anderen Perspektive, weil sonst ist ja auch oft mal das Gespräch von Abteilung A zu dem Thema mit dem Führungskräfte-Leadership-Kreis. Ja, aber wie ist denn das mal, wenn wir wirklich mit den Menschen reden, auf unterschiedlichen Ebenen, mal waren Führungskräfte in den internen Audits dabei, mal auch nur einfach eine spezielle Rolle. Und so bekommt man nochmal mehr Eindrücke zu dem ganzen Thema.
Ja, was ich daran wirklich cool finde, ist so diese Projekte in Unternehmen, wo es tatsächlich um solche Werte oder Prinzipien oder Leitlinien geht. Das sind Projekte, die sich ganz oft so auf der obersten Ebene abspielen und die dann auch schön nach außen hin veröffentlicht werden. Aber dieses, was macht es mit dem Unternehmen und haben eigentlich die Mitarbeitenden auch ein Verständnis darüber, was jetzt eigentlich dahinter steht? Und dann wird es denen vielleicht nochmal vorgelesen oder man diskutiert mal eine Viertelstunde drüber. Was du mit den Audits geschafft hast, ist einfach auch mal einen Rahmen aufzumachen, darüber sich auszutauschen, wie verstehe ich das und wie setze ich das an meinem Arbeitsplatz um? Und vielleicht auch so, dass sie sich zuhören können, also unterschiedliche Standpunkte ausgetauscht werden, vielleicht auch mal unterschiedliche Sichtweisen deutlich werden. Wie war das in den Audits? Hattest du das Gefühl, dass die alle das Gleiche darunter verstehen oder gab es da auch interessante Stilblüten, sag ich mal?
Es war sehr spannend, in den internen Audit-Gesprächen dann einmal zu erfahren und auch zu sehen, als wir diese Wertfragen gestellt haben, was das bei den Menschen ausgelöst hat. Und auch sehr spannend, die Antworten waren nicht sehr generisch gleich, sondern sie haben wirklich schon reflektiert und das auch passend in den Audit-Gesprächskontext, das heißt, in welchen Prozesswelten waren wir gerade unterwegs. Zum Beispiel hat dann der Procurement Manager anders die Werte in seine Prozesse etabliert, als wie natürlich der vielleicht der Softwareentwickler oder der Software-Tester.
Okay, und hat es dann im Grunde auch gleich konkret auf den speziellen Kontext übersetzt sozusagen?
Genau.
Und das ist ja im Grunde das, was man sich davon eigentlich auch wünscht. Ne? Die Werte, die sind ja nicht für den luftleeren Raum, sondern sie sollen auch Orientierung geben. Also das Arbeiten selbst ist vielleicht im Prozess beschrieben, aber die Werte geben nochmal Hinweise, wie genau die Arbeit oder auch die Zusammenarbeit aussehen könnte. Ne? Kannst du dazu mal ein konkretes Beispiel geben? Ich denke jetzt gerade an sowas wie, ja, wie arbeiten wir auch zusammen, ne? Wenn irgendwas knirscht oder wenn ein Prozess gerade nicht funktioniert oder so. Mein konkretes Beispiel zum Anfassen.
Ja, natürlich. Also zum Beispiel ist einer unserer Werte ja auch Clear Pass Full Charge.
Übersetz das mal.
Ja, klarer Weg, volle Fahrt voraus. So könnte man das sagen. Wir haben immer unsere Werte, da unsere Softwarelösung ja dienlich ist in der E-Mobility-Branche, haben die alle so ein bisschen E-Mobility-Slang. Deswegen auch Spark ne? Und Charge für das Laden.
Schön. Und auch Wortspiele da drin.
Genau. Also innerhalb der Charge Cloud gibt es, glaube ich, einen eigenen Charge Cloud-Slang, kann man so sagen. Und ich finde es sehr spannend, dass das zieht sich eben halt durch alle Ebenen so durch, ne? Findet sich dann wieder in Unternehmenswerte, findet sich wieder in dem Audit-Programm und so weiter. Aber zurück zu dem Beispiel, genau, Clear Pass, Full Charge, ja, geht es darum, auch einfach transparent und offen zu kommunizieren und dann gemeinsamen Weg effizient voranzuschreiten. Und das ist natürlich einer der Werte, den auch gerade im QM oder im Prozessmanagement sehr relevant ist, denn das ist ja eins der Hauptwerte, die wir tagtäglich versuchen, in die Organisation zu fördern und zu fordern an der Stelle, weil wir wollen ja genau das. Wir wollen ja Transparenz über Abläufe klar machen, damit man gemeinsam in einen abgestimmten, guten Weg gehen kann, um die Unternehmensziele voranzudrängen.
Mhm. Und gut ist es ja, wenn dann der Path auch wirklich clear ist, ne?
Ja.
Das ist ja eine Sache, mit der Managementsysteme noch nicht so richtig gut umgehen. Die tun immer so, als wäre die Realität immer auf die gleiche Art und Weise abarbeitbar. Und dummerweise ist sie das ja nicht. Also wenn dann zum Beispiel bei euch so eine Situation auftritt, hier im Prozess ist das zwar so und so und so beschrieben, aber an der Stelle haben wir ganz oft die Situation, dass, keine Ahnung, irgendwie die Realität einbricht, weil, was weiß ich, immer wieder das Gleiche passiert, weil die Abteilung irgendwie permanent unterbesetzt ist oder so. Das will ich euch jetzt gar nicht unterstellen, das ist einfach ein plattes Beispiel. Aber an der Stelle, wo dann so ein aufgeschriebener Prozess nicht funktioniert, da ist ja für mich immer so eine ganz sensible Stelle, wo ich auch denke, hier wird jetzt kulturwirksam auch. Wie gehen die jetzt damit um? Und die Art, wie sie damit umgehen, die ist dann im besten Fall ja auch geprägt durch eure Werte. Magst du darüber nochmal was sagen?
Gerne. Also einer unserer Mitkernwerte ist es eben halt auch schon mit Kundenorientierung, aber auf Basis eines partnerschaftlichen Verhältnisses auf Augenhöhe.
Mhm.
So, das heißt, wir haben da natürlich auch eine innere Orientierung, in der man sagen kann, gut, wir sind uns jetzt vielleicht nicht intern so einig, weil es nicht ganz klar ist, wer wie in welchen Verantwortungsbereich denn jetzt das eigentlich verantworten müsste oder sollte, oder wie der konkrete Ablauf ist. Dann greift aber immer noch dieses Hauptziel, gut, dann lass uns mal das Ego beiseite legen und lass uns gucken, was wäre denn am sinnvollsten für jetzt unsere Kunden oder für die Organisation für sich.
Mhm.
Und da muss man sagen, das klappt eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, es herrscht ab und zu einfach noch auch Unsicherheiten da, an dem die Organisation aber auch fortwährend arbeitet, einfach schneller dann in solchen Ausnahmesituationen die richtigen Entscheidungen zu finden und zu treffen.
Mhm.
Es ist ja auch ein Stück weit ein Reifeprozess.
Ja, und es ist einfach das Umgehen mit Realität, weil ich kann nicht alles absehen und in irgendeinen Prozess planen. Ein Prozess ist im Grunde auch so eine Art Kind, das wächst und immer weiter reift und im Zweifel sich auch immer wieder an neue Realitäten anpassen muss. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wertvolles, dass ihr so frühzeitig damit begonnen habt, deutlich zu machen, wir sind hier keine getrennt voneinander organisierten Königreicher, sondern wir sind ein Unternehmen und nur wenn wir zusammen funktionieren und wenn wir auch gut miteinander reden, dann kann am Ende was Gutes dabei rauskommen. Das ist ja auch Kulturentwicklung. An der Stelle dann immer wieder deutlich zu machen, das kann dieses eine Silo gar nicht alleine klären, auch wenn die jetzt gerade die Verantwortung haben, dann sind sie aus dem und dem Grund von den anderen abhängig. Und die müssen da mitreden. Und das immer wieder auch deutlich zu machen, glaube ich, ist wirklich was ganz, ganz Wertvolles. Und wenn ihr das quasi von der Wiege auf schon lernt dann oder einspielt, dass es gar nicht darum geht jetzt hier, dass der Prozess dann falsch ist oder dass irgendjemand dafür ja einen Fehler aufgedrückt kriegt, dann ist das ja schon was unglaublich Tolles.
Genau. Und ich habe von Anfang an versucht, wenn wir da mal wieder zurück auf die Qualitätskulturarbeit gehen, ist das natürlich auch, wie baust du das dann auf im Audit-Programm 2025, wo wir diese Kultur- und Wertethemen schon mit eingenommen haben, da habe ich auch versucht, so dieses Machtverhältnis, sagen wir mal, oder diese Positionierung von Auditor gleich Kontrolle und Auditierte gleich irgendwie werden kontrolliert, ein bisschen aufzudröseln und wieder auf Augenhöhe Mensch zu Mensch zu ziehen. Wie habe ich das gemacht? Indem ich einfach das, was wir im QM sonst ja auch immer so predigen, Mensch, Zahlen, Daten, Fakten, verbessere hier deine Abläufe. Und ich habe die Möglichkeit den Auditierten gegeben, das Audit-Gespräch ja selber zu bewerten, also Feedback zu geben, einmal in Form von 1 bis 5 Sternen und darunter noch so ein paar Einordnungsfragen, wie wurden die Fragen alle so gestellt, dass ich als auditierte Person das auch verstehen konnte, wie war die Audit-Gesprächsatmosphäre, ja, fühlte ich mich irgendwie gedrückt. Das hatte alles den Ziel, wirklich, dass ich für uns unsere Methodik, wie wir Audit-Gespräche machen oder wie wir das interne Audit generell machen, verbessern können.
Mhm.
Was ich nicht erwartet hätte, dass das grundlegende Ergebnis Feedback wie folgt war, und zwar, wie anfangs ja gesagt, wir hatten 26 Audit-Gespräche gemacht und davon hatten 90% Feedback gegeben.
Mhm.
Und dieses Feedback war dann in Summe eine 4,8 Sterne-Bewertung und sehr viel positiv, dass die Art und Weise, wie wir die Audit-Gespräche führen, sehr wertschätzend für die sind.
Mhm.
Für mich persönlich eins meiner Lieblings-Audit-Feedback-Rückmeldung, Zitat war wirklich, das erste Mal, dass mir so ein internes Audit Spaß gemacht hat, das alles dann dank Tom und seiner Truppe, gerne nächstes Jahr wieder internes Audit.
Oh, das geht natürlich runter.
Ja. Das als Feedback verstehen ja nur wir Menschen, die im QM tätig sind und die mit Audits tätig sind.
Mhm.
Ne? So.
Wie groß ist deine Truppe eigentlich?
Ach, die Truppe besteht eigentlich nur einmal aus mich und dann haben wir noch einen Junior-Prozess-Manager und eine Werkstudierende, die uns bei organisatorischen Abläufen hält. Das heißt, Großteil der Audits habe ich auch selber durchgeführt und im 2025 den Junior Prozess Manager so langsam an diese Thematik rangeführt und ihn dahin auch entwickelt.
Mhm.
Aber auch dann in der Phase, wo er seine eigenen Audits gemacht hat, hat er gutes Feedback, gute Bewertung bekommen. Das heißt, da scheint der Funken gut übergesprungen sein.
Ja, ja. Du hast ja mit Sicherheit diese Feedbacks auch ein Stück weit für dich ja durchdrungen und ausgewertet.
Mhm.
Wenn wir uns jetzt klar machen, dass uns vielleicht ganz viele interessierte QM-Auditoren gerade zuhören und sich fragen, verdammt, was machen die denn so gut, dass sie so ein Feedback kriegen? Kannst du da vielleicht einfach mal so 1, 2 Sachen einfach sagen, von denen du so denkst, dass die euch wirklich da geholfen haben, so eine Akzeptanz zu schaffen?
Ja, also wir reden ja von Qualitätskulturarbeit. Das ist ja nicht sofort entstanden, sondern das ist daraus entstanden, wie schon von Anfang an in der Organisation die Dinge angegangen sind. Und jetzt so langsam, nach 2,5 Jahren, ernten wir die ersten Früchte heraus. Und das ist, glaube ich, auch mit dieses positives Feedback. Aber was mache ich konkret im internen Audit? Zum einen, ich nehme mir etwas mehr Zeit in der Eröffnung, in der Einleitung.
Mhm.
Da gehe ich wirklich auf die auditierten Personen ein, gerade die, die das erste Mal in ein Auditgespräch sind, und erkläre erstmal, warum sind wir heute hier zusammen, worum geht's, was passiert. Also Clear Path, Full Charge, auch da an der Stelle volle Transparenz über, woher kommt das, dass das aus einem Audit-Programm entstanden sind, welches gemeinsam mit der Geschäftsführung abgestimmt worden ist. Deswegen sitzen wir heute hier zusammen. Und wie läuft das ab? Wie in der Einladung? Das beginnt schon mit der Einladung. Da sind wir auch schon sehr transparent und sagen, ihr braucht euch auf nichts vorbereiten. Wir kommen, wir führen ein ganz normales Gespräch, wir hören zu. Und ja, am Anfang hörst du da auch noch Unsicherheit und ein paar Teams nachfragen von, hey, ist das richtig? Ich muss mich auf nichts vorbereiten. Ich so, ja, das ist wirklich richtig. Nichts vorbereiten. Wir haben uns vorbereitet. Die einzige, was ihr machen müsst, ist mit einem offenen Kopf in das Gespräch kommen und einfach ganz normal sprechen wir miteinander. So, dann führen wir durch das Gespräch ganz klassisch durch und dann bringe ich am Ende immer zwei Fragen mit und die fördern das Ganze auch nochmal. Also die eine Frage, die ist mehr so für mich nochmal reflektierend, indem ich frage, wie die auditierte Person das Audit-Gespräch wahrgenommen hat, wie sie sich da drin gefühlt hat. Ja? Mhm. Also da geht das wirklich auf der Gefühlsebene. Das soll Feedback für mich sein, dass die Raum haben zu sagen, Mensch, ich habe deine Fragen nicht verstanden, Tom, worum es geht. Oder uff, an der einen oder anderen Stelle, da fand ich, hast du jetzt doch ein bisschen zu aggressiv den Finger in die Wunde gelegt. Kam aber auch noch nie vor. Mhm. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Und die zweite Frage, und die ist, glaube ich, eher das, die auch, was die Audit-Nachbesprechung für mich ganz angenehm macht. Da frage ich bewusst, was nimmst du aus dem Audit-Gespräch fachlich mit? Mhm. Ja, also eine Reflexionsfrage für die auditierte Person oder Personen, die im Gespräch sind. Und im Grunde haben rund hier 80% von den Feststellungen, die ich sonst eh in den Nachbesprechungen ansprechen würde, haben sie dann zu dem Zeitpunkt auch schon selber genannt, zu sagen, ja, als wir so dann hier gezeigt haben, wie wir so unseren Job machen, was auch immer, ist uns auch schon aufgefallen, dann waren ein paar Dinge nicht vollständig gepflegt, so wie das eigentlich sein sollte, ja. Und bei der einen oder anderen Rückfrage, stimmt, da fiel mir das auch schon auf, da haben wir uns noch gar nicht so Gedanken gemacht oder, also super, ne? Mhm. Und was ich auch immer mache ist, weil ich fand das aus der Zeit, wo ich so meine ersten Erfahrungen mit internen Audits gesammelt hatte, ich fand das immer ganz, ganz schlimm oder nicht so förderlich, wenn diese Audit-Nachbesprechungen so viel Zeit dazwischen liegt. Also manchmal habe ich erlebt, dann war ein Audit-Gespräch und zwei Wochen später war die Audit-Nachbesprechung, mhm. weil man so viel Zeit brauchte, erstmal die Notizen umzuwandeln, vorzuformulieren, Zeit zu finden. Ich habe mir das angewöhnt und angeeignet. Ich plane das konkret. Vormittags sind die Audit-Gespräche und am gleichen Tag nachmittags, abends, also 15, 16 Uhr, sind schon die Audit-Nachbesprechungen. Und die Zeit dazwischen gebe ich halt Vollgas und kümmere mich um die Audit-Gesprächsnachbereitung. Und ja, aber dadurch ist das ganze Gespräch natürlich noch voll in dem Gedächtnis da. Mhm. Und wir kommen einfach schneller gemeinsam an das Ziel und ja.
Das hört sich gut an. Mir drängt sich jetzt gerade eine Frage auf. Bei Feedback denke ich ja immer so in zwei Richtungen. Du fragst die, was habt ihr denn aus diesem Audit-Gespräch mitgenommen? Und du bist ja als Auditor auch einer, der über seine Fragen und das Zuhören und den Bereich genauer kennenlernen sicher auch was mitnimmst. Reflektierst du das auch? Spiegelst du das auch ein Stück weit, was du in dem Audit-Gespräch mitgenommen hast? Weil hier sitzen sich ja im Grunde zwei Expertenparteien gegenüber. Der Auditor, der einfach so weiß, wie man Audits macht, der die Norm kennt und der weiß, was er von seinem Managementsystem erwartet. Und dann die Leute, die einfach in ihrem Bereich ihren Job machen. Und wenn ich jetzt Augenhöhe höre, dann denke ich ja, okay, eigentlich müssten ja beide Seiten was mitnehmen. Und da frage ich mich jetzt gerade so, hast du da auch irgendeine Form von Ritual entwickelt, das deutlich zu machen, dass du da auch lernst oder kommt das irgendwo vor?
Das ist eine gute Frage, Susanne. Es kommt also dieses Zurückspiegeln über das Gelernte aus der Perspektive des Auditoren. Ich denke, das ist Bestandteil, wie ich durch die Nachbesprechung leite.
Mhm.
So. Da gehen wir auch wirklich alle Punkte transparent durch und das ist ja eher so der Einstieg zu sagen, das habe ich aus dem heutigen Gespräch, aus meiner Perspektive über euch gelernt und erfahren und ergänzt mir einen Punkt. Aber ich finde das einen spannenden Impuls, weil das habe ich nicht aktiv strategisch sozusagen geplant. Das ist einfach so gestanden. Aber ich werde das mal mitnehmen in den nächsten internen Audits und werde schon quasi, wenn ich meine zwei Fragen stelle, da so mit einbauen, dass ich auch schon mal an den Punkt reflektiere, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ja.
Falls es da was gibt. Also in der Regel ist es ja so, dass man so denkt, oh, das habe ich noch nicht gewusst, ne? An der Stelle war ich noch nicht so tief eingetaucht. Das Audit ist so eine geniale Plattform, das deutlich zu machen irgendwie auch, ne?
Ja, also wir sind schon sehr auch wertschätzend in den Audit-Gesprächen und den Abschluss. Also ich glaube, sonst hätten wir gar nicht auch diese Feedbacks-Bewertung an der Stelle bekommen. Und das ganz Spannende auch, wir hatten einen Bereich, der ist eigentlich aus Sicht Anforderungen der ISO 9001, sage ich mal, und Prozessstabilität, sind die sehr gut unterwegs. Dass ich da eigentlich gesagt hätte, man muss ja gar nicht jedes Jahr wirklich alle Prozesse oder alle Anforderungen durchweg auditieren.
Ja.
Ne? So, dass ich da das guten Gewissens den offengelegt hatte, zu sagen, Mensch, ihr seid eigentlich auch, wir sind jetzt schon zweimal im Audit-Gespräch gewesen und das ist sehr stabil bei euch und fortwährend immer eigentlich mit einem positiven Ergebnis da rausgekommen, ja. Ich stelle euch das frei zu sagen, im nächsten Jahr könnten wir euch aus dem Audit-Programm rausnehmen und dann sehen wir uns in 2 Jahren oder so wieder. Ist ja auch immer sehr viel Zeit, was die rausgehen. Was ich sehr positiv fand, das haben die wirklich gesagt, zu sagen, danke für das Angebot, aber wir würden im nächsten Jahr bitte auch wieder intern auditiert werden, weil wir finden das auch sehr wertvoll für uns, einfach mal so eine dritte Sichtweise und Feedback zu bekommen und mit Audit als Methodik zu nutzen, um unsere Abläufe zu reflektieren und da von einer Rolle, nennen wir es den internen Auditor, auch durch diesen Reflexionsprozess geführt zu werden. Finde ich ganz klasse und das spiegelt eigentlich auch sehr gut wider, wie ich über interne Audits denke, weil abhängig von, dass es eine ISO-Norm-Anforderung ist, diese Methodik zu nutzen, bin ich eigentlich Auditor von Herz, weil ich wirklich Mehrwert in dieser Methodik sehe, wenn Organisationen das anwenden. Selbst wenn sie nicht hier ISO-zertifiziert sind, kann man das guten Gewissens, glaube ich, jeder Organisation empfehlen, mit dieser Methodik die eigenen Abläufe mal reflektieren zu lassen. Ja.
Ja, ja. Ja, oder einfach auch mal den Raum zu schaffen, darüber überhaupt nachzudenken. Wenn man im Alltag irgendwie so viel zu tun hat, dann ist es vielleicht auch schwer, immer wieder darüber nachzudenken. Eigentlich könnten wir das, weil wir das jetzt richtig gut machen und weil wir da eine tolle Routine entwickelt haben, auch mal aufschreiben, als Prozess zu visualisieren, damit es uns erhalten bleibt. Da denkt man ja gar nicht drüber nach und dann kommt so ein Auditor und fragt, wie macht ihr das eigentlich? Das könnte ja ein Anlass sein, ne? Letztlich geht es da um Organisationsstrukturen. Ne? Es geht immer wieder nur darum, wie organisieren wir uns eigentlich? Wie arbeiten wir zusammen? Wie arbeiten wir gut zusammen? Und das ist eine Fragestellung, die ist zwar im Audit relevant, aber eigentlich ist sie eine Fragestellung des gesamten Unternehmens sozusagen oder der Unternehmensführung oder wie man das auch immer sagen will. Ne? Ohne das kann ein Unternehmen nicht existieren. Und insofern ist das jetzt nichts Exotisches.
Genau, insbesondere auch, wenn du so kleine Bereiche hast, ne? So, da ist natürlich oftmals so, ja, Thema Dokumentation, Visualisierung, wie auch immer. Wir sind hier ein Zwei-Mann-Duo oder teilweise wir sind eine Ein-Mann-Solo-Rolle unterwegs. Was soll ich mir denn für mich selber diese Abläufe niederschreiben? Ich hab das doch im Kopf. Ich weiß doch, was ich machen muss. Ne?
Ja, und wenn jemand das so sagt, dann ist das doch auch überzeugend. Dann kann man doch auch davon ausgehen, dass der seinen Job irgendwie gut macht, auch ohne, dass er jeden einzelnen Schritt visualisiert hat. Die interessante Frage ist, kommen da bald neue Leute dazu und hilft es denen bei der Einarbeitung, wenn sie schon mal ein Stück Papier haben? Aber das müssen die dann auch selbst entscheiden. Also wer kann das besser beurteilen als die Leute da am Platz?
Ja.
In so einem hierarchisch strukturierten Unternehmen, da ist es vielleicht die Führungskraft, die dann sagt, dieser Prozess ist so relevant, den sollten wir mal festhalten. Aber in so einem Unternehmen wie bei euch ist das wahrscheinlich auch nochmal eine andere Fragestellung. Okay. Wir kommen jetzt langsam Richtung Ende der Stunde, die wir vereinbart haben. Und ich habe mir überlegt, es gibt ja so eine Frage, die stelle ich am Ende immer total gerne. Und zwar hängt die auch mit deinem Alltag zusammen. Wann war denn das letzte Mal so für dich ein Erlebnis in deinem Unternehmen, wo du gesagt hast, abends so, boah, das muss ich unbedingt zu Hause erzählen. Das war so genial. Das hat mich so gefreut. Dein letztes nettes, schönes Erfolgserlebnis.
Ja, gibt ja viele, ne?
Ja, damit.
Ist ja echt schwierig, weil es ist jetzt in letzter Zeit ja sehr viel passiert, ne? Also mit dem Quality Champion Award, das hat mich sehr gefreut, weil es gab keinen externen Treiber, das wurde nicht von der Organisation angepusht, so. Das war also mein voller innerer Antrieb und das halt natürlich immer noch nach, muss man sagen. Und,
ja, logisch.
Und in meinem Alltag, als Auditor oder im QM-Alltag, da sind es natürlich die Momente, so wie in dieses Feedback-Zitat, dass die Leute wirklich das auch wertschätzen.
Dass sie unbedingt auditiert werden wollen, nicht ein Jahr aussetzen, das ist auch schon mal toll.
Genau, dass sie auditiert werden wollen, weil das ist einfach nicht der Standard. Und das bestätigt mir einfach nochmal ganz gut, dass ich auf einem guten oder richtigen Weg unterwegs bin, QM und Audits neu zu denken, ja.
Okay. Gut, wir haben ja ein Thema heute richtig genial umschifft, weil das ein riesiger weiterer Topf wird. Und du hast am Ende eine Sache deutlich gemacht, die dir in den Audits wichtig ist, nämlich schnell nach den Audits auch die Nachbesprechung zu machen. So frei nach dem Motto, was nehmen wir jetzt von heute mit und was hat das gebracht, dass wir uns da jetzt heute Morgen 2 Stunden unterhalten haben. Und dass du das so schnell hinkriegst, hat ja auch einen guten Grund. Lass uns den doch einfach nochmal kurz anteasern. Falls jemand sich für Tom Rittel interessiert, da gibt's noch ein weiteres Feld, auf dem er richtig engagiert ist und richtig gut ist. Was genau hat dir geholfen, die Audits so schnell zu machen?
Ja, was hat mir geholfen? Und wenn wir Geschwindigkeit denken, denken der ein oder andere vielleicht auch an Qualitätsverlust, ja. Aber das ist gar nicht der Fall, denn bereits seit 1,5 Jahren haben wir auch KI im operativen Alltag in der Organisation etabliert. Gerade jetzt machen wir sogar nochmal einen größeren Plattformwechsel und eine Transformation, die ich auch mitbegleite. Das heißt, wir befähigen wirklich die 250 Menschen der Organisation, KI wirklich sinnvoll anzuwenden. Und genau das ist natürlich mein auch Geschwindigkeitsvorteil. Dadurch, dass wir insbesondere bei der Audit-Vorbereitung, die einfach Zeit und Energie auch kostet, ja, uns da schon mal Geschwindigkeit reinholen, indem ein KI-Agent schon mal die ganzen Prozessdokumentation analysiert und zusammenfasst, um mich schneller in den auditierten Bereich reinzufinden. Aber insbesondere auch die Audit-Nachbereitung, die auch Zeit kostet, obwohl es auch insbesondere hier ja ein standardisiertes Vorgehen ist, mit einer standardisierten, sage ich mal, Vorlagenstruktur, wie der Auditbericht für unsere Organisation am Ende aussehen soll. Und genau das sind eigentlich Anwendungsfälle, wo KI super sinnvoll ist. Und ich nutze das einfach schon seit 1,5 Jahren. Und mittlerweile haben wir ja auch Trainings entwickelt, einmal bei der DGQ oder auch bei der BMCS Academy, wo wir das anderen Menschen zugänglich machen, die im Audit sinnvoll anzusetzen. Und ich kann das jedem empfehlen, sich damit selber zu beschäftigen, denn wir können die Vor- und Nachbereitungszeit wirklich von rund 6 Stunden auf 2 Stunden reduzieren, ohne dabei Qualitätsverluste zu haben. Ich würde sogar behaupten, Qualitätssteigerungen damit zu haben. Insbesondere, wenn man das kennt, wenn man jetzt in größeren Organisationen mehrere interne Auditoren hat und man liest 5 Berichte vom gleichen Bereich von 5 verschiedenen Auditoren, dann hat ja jeder auch so seine Schreibweise. Mhm. Ja, da können wir natürlich auch einen gewissen Goldstandard entwickeln, sodass auch die jüngeren Auditoren oder unerfahrenen Auditoren auf das Qualitätsberichtsniveau kommen, wie dem von den erfahrenen Kollegen und Kolleginnen.
Okay, und da ist ja sicherlich dann auch noch Weiterentwicklung möglich, weil letztlich kommt es ja nicht darauf an, dass irgendein Zertifizierer dann sagt, wow, das ist ein toller Bericht, sondern dass die Menschen, die ihn lesen, dann das dann damit was anfangen können und sagen, ja, da steht, was wir besprochen haben, das verstehe ich sofort und das hilft mir, die Sachen, die wir da vereinbart haben, auch umzusetzen. Ja, klasse.
Genau, das ist auch, was wir als Kernbotschaft immer mitgeben. Die Sorge ist ja groß, da ersetzt KI irgendwie eine Rolle oder ersetzt KI dann den Auditoren, holt man sich den eigenen Konkurrenz in Haus. Ich sage dazu, nein, es schafft nur, dass gute Auditoren noch besser werden und mehr Zeit für das eigentliche Wesentliche bekommen, nämlich für das Audit-Gespräch, für den Mensch-zu-Mensch-Austausch. Ja. Und das ist eine super Sache.
Okay, jetzt haben wir euren Audit-Agenten auch nochmal vorgestellt, der dich dabei unterstützt, die Audits so durchzuführen, dass sie dann wirklich wertschöpfend sind, dass sie hochmotiviert angenommen werden, dass sie gerne mitgemacht werden und dass sie vor allen Dingen eure Kultur auch mit- und weiterentwickeln. Wow, Tom, das war ein sehr aufregender Flug durch euer Unternehmen und durch eure Audits. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Auch, dass du mich da so ein bisschen genauer hast reingucken lassen und ja, zu verstehen, wie du mit diesem Begriff umgehst, wie du dein Unternehmen oder euer Unternehmen da auch ja mit den Managementsystemen wirklich auch unterstützt und bei der Weiterentwicklung begleitest. So habe ich das jetzt verstanden. Passt das?
Das passt wunderbar, Susanne. Ja, ich sehe uns selbst, dass die Managementsysteme sind nicht das Kontrollinstrument, sondern es ist mehr ein System zum Befähigen von Menschen, Verantwortung übernehmen zu können, zu wollen.
Okay, das war jetzt ein richtig cooles Schlusswort. Vielen lieben Dank, Tom. Und ich drücke die Daumen, dass du da in Österreich deinen verdienten ersten Platz kriegst. Mal schauen. Auf jeden Fall wird das sicherlich noch ein schöner Ausflug für dich. Alles Gute für dich und euer Managementsystem.
Danke, Susanne. Und danke auch an die Zuhörerschaft.
Ja, soweit das Gespräch mit Tom. Wenn ich so zurückblicke, dann begeistert mich, glaube ich, am allermeisten, wie Tom die internen Audits als nicht unbedingt das Werkzeug, das in Managementsystemen den besten Ruf genießt, einfach für das Unternehmen einspannt. Und zwar im Sinne des Unternehmens. Er nutzt das interne Audit, um interne Wertvorstellungen für eine produktive Zusammenarbeit transparent und bewusst zu machen und stärkt damit auch das Selbstbewusstsein des Unternehmens. Denn was da im Alltag ganz still und selbstverständlich gelebt wird, finde ich, ist es wirklich wert, mal laut gesagt zu werden. Und wenn interne Audits dazu den Raum bieten, also die Plattform, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Hier ist ein Werkzeug aus der DIN-ISO-Kiste, wirklich auf eine sehr
sinnvolle, nützliche, ja, wertschöpfende Art eingesetzt. Also danke Tom, danke ChargeCloud für diesen tollen Impuls. Wir hören uns wieder zur nächsten Staffel, die sich erstmal verabschiedet von den Konflikten und Spannungen der vergangenen Episoden und eher in Richtung Sinn, Nutzen, Change und Organisationsentwicklung weist. Du darfst gespannt sein. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Frühling, lass es dir gut gehen und bleib neugierig, deine Susanne.